Jean Asselborn muss lächeln, als er im Gespräch mit dem ARD-Studio Brüssel von seinem Schwiegervater spricht. Jenem Mann, der nach dem Krieg nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden setzte, was vom kleinen Luxemburg aus schon eine ziemliche Leistung ist.
Er ist nicht wieder nach Deutschland gegangen und er hat nie ein deutsches Auto gefahren. Er hat immer französisches Auto und hat immer... Ist er nach Frankreich essen gegangen? Das war so.
Und durchaus kein Einzelfall. Wie in vielen anderen Nachbarländern war man nach dem Krieg nicht besonders gut auf die Deutschen zu sprechen. Allerdings unterschieden sich die Luxemburger auch in ihrem Schicksal von fast allen anderen besetzten Gebieten im Westen Europas. Denn die Reichsführung in Berlin hatte beschlossen, dass es aus ihrer Sicht das Großherzogtum gar nicht mehr braucht. Und so erklärte man Luxemburg nach 1940 zum originären Teil des Reiches. Luxemburg war also quasi nur noch eine Provinz wie Bayern, Westfalen oder Schlesien auch, erklärt die Historikerin Elisabeth Hoffmann.
Man musste Deutsch reden, die Gesetzgebung wurde angepasst an die NS-Gesetzgebung, die Strukturen wurden angepasst und Luxemburg als Land, als Nation sollte eben verschwinden, das ist das Besondere.
Womit die Luxemburger in übergroßer Mehrheit natürlich nicht einverstanden waren. 1941 kommt es zur ersten großen Niederlage der NS-Herrscher. Die hatten eine Volksbefragung ausgerufen, die Luxemburger sollten sich dazu bekennen, Deutsche zu sein. Stattdessen schrieben die meisten auf ihre Fragebögen Staatsangehörigkeit luxemburgisch, Volkszugehörigkeit luxemburgisch. Die Nazis tobten und ließen die Befragung nachträglich annullieren. Sie rächten sich unter anderem, indem sie ab 1942 alle luxemburgischen Männer zur Wehrmacht einzogen. Und dann auch noch dahin, wo es am gefährlichsten war.
Die Luxemburger kamen auf die Ostfront, hauptsächlich weil sie da eben die Sprache nicht kannten und weniger Gefahr war, dass sie überlaufen würden.
Die Luxemburger reagieren mit einem Generalstreik. Die deutsche Besatzung wiederum greift mit aller Macht durch. Standgerichte verurteilen Streikende zum Tode. Familien, die beispielsweise Männer verstecken, weil sie nicht zur Wehrmacht wollen, werden umgesiedelt. Sie müssen Luxemburg verlassen. In insgesamt 85 Zügen deportiert man so Frauen und Kinder unter anderem nach Schlesien. Das alles hinterlässt Spuren in dem kleinen Land, bis heute in fast jeder Familie, stellt die Historikerin Elisabeth Hoffmann vom Luxemburger Musée National de la Résistance fest.
Mein Großvater wurde zwangsdeportiert, er kam an die Ostfront, wurde da an der Schulter angeschossen, war auch sein Leben lang dadurch behindert. Und mein Urgroßonkel, der hat eben mit den Streikbewegungen mitgemacht und er war einer der Männer, die erschossen wurden. Und auch darüber wurde in der Familie eigentlich nicht wirklich gesprochen.
Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, dessen Schwiegervater nach dem Krieg nie wieder deutschen Boden betreten hat, sagt, all diese Geschichten in unseren Familien, die haben eben bis heute Auswirkungen. Selbst wenn im anderen großen Nachbarland Frankreich Marine Le Pen und ihr Rassemblement National viel stärker ist im Vergleich als die AfD in Deutschland.
Meine Generation verträgt, ich sag das ja mal ganz salopp, Nationalismus eher, wenn er auf Französisch ist, als wenn er auf Deutsch ist. Wenn es deutsch klingt, dann klingt es nach in die Tiefe.
Dass Sie mich nicht falsch verstehen, betont Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Es sei viel passiert, das Verhältnis zwischen beiden Ländern inzwischen bestens. Und doch, seufzt Asselborn, es lässt mich absolut nicht kalt, wenn die AfD bei Ihnen immer neue Erfolge erzielt.
Ich bin jetzt keiner, der sagt, diese Schuld muss noch 10 Generationen von Deutschen getragen werden, bestimmt nicht. Aber wenn aus Deutschland heute Politiker oder politische Parteien sich wieder anfreunden mit völkischen Begriffen, ganz, ganz stark schlägt das einem unter das Herz.